Ich sage Ihnen ganz ein herzliches Dankeschön für die liebe Einladung, die hier an mich ergangen ist. Ich bin gerade vorher angesprochen worden, dass es jetzt 35 Jahre hier ist. Bei meinem 33. Geburtstag ist es gewesen, als junger Assistent, der gerade frisch aus Israel nach Hause gekommen ist, dass ich hier zum ersten Mal von Frau Sottriffer damals noch eingeladen worden bin. Und ich freue mich, dass ich hier jetzt noch einmal bei Ihnen sein darf, nachdem ich nicht aus Israel, sondern aus Deutschland zurückgekommen bin, um seit 2019 die Professur Neutestamentliche Bibelwissenschaft hier in Wien zu verwalten. Mein besonderer Schwerpunkt ist eigentlich jüdisch-christlicher Dialog. Da werde ich heute ein bisschen weniger drauf zu reden kommen, aber natürlich auch die Frage historischer Jesus und ganz einfach auch die Amtsentwicklung innerhalb der Kirche. Ich werde das Ganze hier, Frau Sottriffer ist ja auch hier. Entschuldigung, dass ich Sie übersehen habe. Freue mich sehr. Ja. Und ganz einfach dazu einige kleine und nette Ideensplitter hier zu bieten. Ich glaube, der Vortrag soll in etwa eine Stunde sein. Nachher haben wir die Möglichkeit auch noch zur Diskussion. Dadurch, dass das Mikrofon hier vorne steht, stelle ich jetzt. Bin ich dann noch gut hörbar? Ja, das Mikrofon streut eigentlich hier sehr, sehr gut. Dann beginne ich gleich einmal mit einem Statement von Papst Franziskus. Papst Franziskus hat immer wieder darauf hingewiesen, Kirche ist ja keine Demokratie. Und man könnte sagen, ja, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch der Kern des ganzen Problems, den wir haben. Denn wenn wir Kirche als eine Demokratie hätten, dann wären natürlich manche Entscheidungsprozesse anders. Und die Frage stellt sich auch immer wieder, darf Kirche denn eigentlich eine Demokratie sein? Wie weit ist so etwas in der Kirche überhaupt mit der Hierarchie Struktur möglich? Interessant ist es an der Stelle allerdings zu sagen, eine Hierarchie, wie sie immer wieder vom Kirchenrecht genannt wird, kommt im gesamten Neuen Testament nicht vor. Wenn es denn eine Hierarchie gäbe, dann zu sagen, Gott ist unser himmlischer Vater und wir alle untereinander sind Brüder und Schwestern und eigentlich nichts anderes. Auch die immer wieder viel beschworene biblische Anthropologie, die immer wieder zur Sprache gebracht wird. Also wie hat denn eigentlich der Mensch, das menschliche Leben auszuschauen? Gerade jetzt in der ganzen Diskussion, in der Gender-Debatte, es gibt doch immer so etwas wie eine biblische Anthropologie, die wir nicht aufgeben dürfen. Diese biblische Anthropologie gibt es in der Art und Weise nicht. Das muss man auch gleich in aller Deutlichkeit am Anfang sagen. Eine Komponente allerdings in der Anthropologie der Bibel gibt, das ist der erlösungsbedürftige Mensch. Und Gott selber, der in seinem Erbarmen dem Menschen entgegenkommt und dem Menschen bedingungslos die Zusicherung gibt, ich nehme dich an, so wie du bist, ohne eine Bedingung zu stellen. Daraus resultiert dann eigentlich auch die eigentliche Würde des Menschen, Dignitas Infinita, die unendliche Würde des Menschen, ist ja das jüngste Dokument, das jetzt aus dem Vatikan gekommen ist, zwar in vielen Punkten dankenswerterweise eine Abrüstung der Worte vornehmend. Es wird nicht mehr von Gender-Ideologie gesprochen, sondern von Gender-Theorie, glücklicherweise, wobei man auch hier fragen muss, ob wohl im Vatikan alle wirklich wahr verstanden haben, was mit der Gender-Thematik wirklich gemeint ist und angesprochen wird. Manches Mal kämpft man hier auch gegen irgendwelche vermeintlichen Feindbilder, auch eine Binarität des Menschen, männlich und weiblich, immer wieder unter Rückverweis auf das Buch Genesis, männlich und weiblich schuf er sie. Die Bibel so wortwörtlich zu nehmen, ist nicht im Sinne der Bibel selber. Es sind Bilder, mit denen hier gearbeitet wird. Männlich und weiblich sind sozusagen Eckpunkte, zwischen denen dann, wenn man es so sagen wollte, der ganze bunte Regenbogen auch an Möglichkeiten hier liegt. Also das ganz einfach auch nur so zu den aktuellen Fragen hier. Aber da sind wir natürlich schon in medias res. Wie schaut es denn aus mit der Mitbestimmungsmöglichkeit innerhalb der Kirche? Haben wir denn eine Möglichkeit, hier mitzubestimmen? Synodalität, synodaler Weg, das, was in Deutschland hier sehr couragiert vorgegeben worden ist, ist in Österreich noch immer sehr zeitversetzt und hinkt hier hinterher. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Ängste gegenüber Synodalität sind hier gegenüber dem synodalen Weg deutlich formuliert worden im Schreiben des Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Gadecki, an die deutsche Bischofskonferenz, heißt es, wörtliches Zitat, eine der Versuchungen in der Kirche besteht heute darin, die Lehre Jesu ständig mit den aktuellen Entwicklungen in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften zu konfrontieren. Das wird hier als eine Versuchung gebrandmarkt. Allerdings muss man hier Erzbischof Gadecki antworten, bereits in Gaudium et Spes 52, in der Konzilsdeklaration Gaudium et Spes 52, heißt es über das Heil von Ehe und Familie, also in Sexualitätsfragen, dass nicht nur die weise Erfahrung theologischer Fachleute von großem Nutzen ist, sondern auch die Fachleute in den Wissenschaften, besonders in der Biologie, Medizin, Sozialwissenschaften und Psychologie, dem Wohl von Ehe und Familie und dem Frieden des Gewissens sehr dienen. Ende des Zitates. Also hier wird bereits eine Türe aufgemacht dazu, dass die Theologen nicht nur für sich alleine entscheiden müssen, sondern dass es hier auch eine Möglichkeit gibt, den berechtigten Rat der Humanwissenschaften, der Humanmedizin oder der Wissenschaft als solcher hier mit an Bord zu nehmen. Galileo Galilei wurde ja schließlich auch rehabilitiert von Johannes Paul II., der gesagt hat, ja, die Kirche hat hier einen Fehler begangen, indem wir die rechten Erkenntnisse der Naturwissenschaft nicht implementiert haben in unseren Glauben. Johannes Paul II. Hat das schön so formuliert, gerechtfertigte Erkenntnisse der Naturwissenschaften können mit dem Glauben nicht in Widerspruch stehen. Also damit wird ganz einfach auch ein Korrektiv sozusagen in den eigenen Glauben mit eingeführt. Jetzt ist in der ganzen Diskussion, die um den synodalen Weg in Deutschland ausgebrochen ist, die Frage aufgetaucht, handelt es sich hierbei vielleicht um ein doppeltes Lehramt, so der Vorwurf von Martin Ronheimer gegen Hubert Wolf in der theologischen Diskussion. Von einem doppelten Lehramt ist hier nicht die Rede, so heißt es schließlich im Orientierungstext des synodalen Weges. Also synodaler Weg, glaube ich, wissen Sie ohnehin alle, das ist das, was in Deutschland gemacht worden ist. Synodaler Prozess ist das, was weltweit läuft. Synodaler Weg, man könnte sagen, die Deutschen sind schon am Weg und die anderen sind sozusagen noch im Prozess irgendwie. Und dort heißt es in Paragraph 55 im Positionspapier, dass das bischöfliche Lehramt auch die Rezeption geistes- und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen soll und im Dialog mit zeitgenössischem Denken neue Wege des Glaubens eröffnen und den Menschen ihrer Zeit den Glauben an Gott verstehbar nahe zu bringen hat. Also das ist hier eine Forderung, die sich eigentlich recht gut deckt mit dem Ganzen. Wenn Sie jetzt fragen, was hat das Ganze mit dem Neuen Testament und mit der Bibel zu tun, das Interessante ist, ich habe hier Galileo Galilei zitiert, davor könnte man noch Martin Luther auch zitieren, der gesagt hat, Martin Luther am Reichstag, wo er sozusagen aufgefordert wird, seine Thesen zu widerrufen und er antwortet darauf, nicht ich stehe, hier stehe ich, Gott helft mich, kann nicht anders, das ist wahrscheinlich dann später dazu gedichtet worden, aber ursprünglich aus den Akten in Worms heißt es, er hätte geantwortet, wenn ich nicht durch Gründe der Vernunft oder Argumente des Neuen Testamentes eines anderen überzeugt werde, kann ich nicht widerrufen, denn mein Gewissen bindet mich hier, der Bibel und der eigenen Vernunft getreu zu sein. Also hier eigentlich an der Bibelauslegung selber scheiden sich bereits die Geister und an der Bibelauslegung wird zum ersten Mal dieser Konflikt hier deutlich, wie weit darf man sozusagen auf basisdemokratisch diese Bibelinterpretation hier mit berücksichtigen. Also eigentlich ist es interessant, die Bibel, das Neue Testament, aber auch das Alte Testament, also die gemeinsame jüdisch-christliche Bibel, ist eigentlich immer das Reservoir gewesen, aus dem heraus Erneuerungen im Glauben stattgefunden haben, aus dem heraus sich Erneuerungen in der Kirche auch gespeist und sozusagen befeuert haben. Und deswegen auch eine sehr lange Diskussion im gesamten 19. Jahrhundert, ja die ganze Frage um den Antimodernismus, wie modern darf ich denn die Bibel jetzt hier auslegen, und die Verweigerungshaltung der Kirche, die gesagt hat, nein, alles was modernistisch ist, die ganzen modernen Wissenschaften, das dürfen wir eigentlich nicht an unseren Glauben heranlassen. Beginnen tut das Ganze mit der Frage nach der Inspiration, ist die Bibel wirklich wahr? Wort Gottes, darf ich hier etwas verändern, darf ich da nichts verändern, wie weit darf ich das interpretieren? Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis man dann schließlich sagt, das Wort Gottes ist Gottes Wort im Menschenwort, so dann die Formulierung, die wir im Zweiten Vatikanischen Konzil hier haben. Wie hat dieser Weg bis dorthin ausgeschaut? Und das ist ein schönes Lehrstück, wie denn auch Demokratie in der Kirche möglich sein könnte. Providentissimus Deus ist eine Enzyklika von Papst Leo dem 13. 1893, also am Ende des 19. Jahrhunderts hier ergangen, die erste päpstliche Stellungnahme zur modernen historisch-kritischen Exegese. Darin heißt es so schön auf Latein, ut quasi preparatus studio judicium ecclesiae maturetur. Das durch das getätigte Studium der Bibelwissenschaftler, und heute würden wir sagen auch der Bibelwissenschaftlerinnen, das Urteil der Kirche reifen kann. Also hier ist tatsächlich von einem Wachstumsprozess die Rede. Sie sehen es hier sehr schön, das Urteil der Kirche soll reifen können. Also die ganze Diskussion, die wir jetzt im Moment in der Kirche auch haben, darf sich die Lehre der Kirche weiterentwickeln. Eigentlich nach diesen Dokumenten muss man sagen, die Lehre der Kirche muss sich sogar weiterentwickeln. Allerdings, und auch das eine Diskussion, die wir im Moment haben, gibt es eine Hermeneutik der Kontinuität oder eine Hermeneutik des Bruches? Nein, es ist kein Bruch, sondern eine Kontinuität, aber eine Kontinuität, die tatsächlich auch in der Weiterentwicklung und auch in einer gewissen Veränderung begründet ist, weil unterschiedliche Jahrhunderte unterschiedlich wertvolle Dinge an der Überlieferung des Neuen Testamentes herausgreifen, da einen Schwerpunkt draufsetzen, der vielleicht von späteren Jahrhunderten dann so nicht mehr geteilt wird. Aber hier haben wir ganz einfach auch schon eine gewisse Bipolarität hier aufblitzen, während Leo der 13. sagt, dieses Wachsen des kirchlichen Urteils geschieht nur in einigen wenigen Punkten. Eigentlich haben wir eh schon alles ausdefiniert. Wird dieser Satz gerade dann im Zweiten Vatikanischen Konzil und in späteren Texten immer wieder zitiert, um zu sagen, ja, das Urteil der Kirche darf und muss und soll sogar reifen. 50 Jahre später, nach Providentissimus Deus, gibt es dann die Vino afflante Spirito unter Einhauchung des Heiligen Geistes. Man kann schon erkennen, es handelt sich hierbei um die Frage der Inspiration. 50 Jahre nach Providentissimus Deus, mitten in den Gräueln des Zweiten Weltkrieges 1943, wo auch viele Priester und Ordensleute an der Front gestanden sind, denen konnte man dann nachher nimmer mehr irgendwie das Blaue vom Himmel da irgendwie herunter erzählen. Das waren ganz einfach dann gestandene, erdige Männer, die gesagt haben, es kann doch niemand mehr glauben, auch angesichts den Gräuel dieser Zeit gegenüber, sodass hier Pius XII. Auch sagt, es gibt eine gewisse Bipolarität zwischen dem Lehramt und den Exegeten. Die Exegeten stehen sozusagen für die kritische Stimme der Wissenschaft. Und es heißt hier wörtlich, der Exeget muss mit Hilfe der Geschichte, der Archäologie, der Ethnologie und anderer Wissenschaften, im Lateinischen sogar deutlich hier, ut subsidis historiae, Archäologie, Ethnologie, aliarumque disciplinarum, genau bestimmen, welche literarischen Arten, literaria genera, die Schriftsteller jener alten Zeiten anwenden wollten. Also hier wird deutlich gemacht, nicht alles, was in der Bibel drinnen steht, ist wortwörtlich zu nehmen. Dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, funktioniert mit der modernen Evolutionstheorie natürlich nicht, geht natürlich nicht zusammen. Heute sagen wir ja, das ist ja selbstverständlich. Für die damalige Zeit ist das tatsächlich ein Novum gewesen. Und man sieht ganz einfach, wie diese Prozesse sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, das durchzudenken, dass Pius XII., immerhin von stockkonservativen Kreisen in der katholischen Kirche, den Pius-Brüdern, die sagen, das ist noch der letzte katholische Papst gewesen und seitdem ist der Stuhl Petri angeblich verwaist, sie des Vakantismus. Ich weiß nicht, wie gut sie sich in diesen manches Mal ein bisschen skurrilen Kreisen auch auskennen, aber sie sehen ganz einfach, mit Pius dem XII. Hat das Ganze bereits begonnen. Kardinal Beer, der Ghostwriter hinter dem ganzen deutschen Jesuit, ist hier ganz einfach das Mastermind gewesen. Interessant heißt es dann weiter, dabei soll der katholische Exeget, heute würden wir auch von katholischen Exegetinnen sprechen, auch, Zitat, den gesicherten Ergebnissen der Profanwissenschaften gebührend Rechnung tragen. Also bereits unter Pius dem XII. Haben wir diese Ängste hier thematisiert, und zwar in positiver Art und Weise thematisiert, dass es heißt, nein, das ist erlaubt, was Kardinal Gadecki, Erzbischof Gadecki, als damaliger Leiter der polnischen Bischofskonferenz hier als eine besondere Versuchung oder als etwas, was nicht passieren dürfte, hier umreißen. Und dann heißt es nachher über die Bibelwissenschaftler, also diejenigen, die historisch, kritisch, fachwissenschaftlich hier arbeiten, die Bemühungen dieser tüchtigen Arbeiter im Weinberg des Herrn soll man nicht nur mit Billigkeit und Gerechtigkeit, sondern auch mit Liebe beurteilen. Dieser Pflicht mögen alle anderen Söhne und wohl auch Töchter der Kirche eingedenk sein, die sich von jenem wenig klugen Eifer freihalten, der meint, alles, was neu ist, schon deswegen, weil es neu ist, bekämpfen oder verdächtigen zu müssen. 1943 immerhin Pius XII., also ein Satz, den man auch unserer heutigen Zeit und unserer heutigen Kirche ins Stammbuch schreiben könnte. Vielleicht wäre es auch mal schön, wenn Papst Franziskus, der gegen sehr starke Widerstände, konservative, erzkonservative Widerstände in der katholischen Kirche zu kämpfen hat, manches Mal auf solche Texte hinweisen würde und sagen würde, schaut mal her, auch das ist Bestandteil der Tradition innerhalb der katholischen Kirche. Mit der Werbung dann schließlich kommt hier etwas ganz etwas Neues. 1975, dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, berichtet hier von einem fortschreitenden Erkenntnisgewinn der Bibelwissenschaften. Und was in der Bibelwissenschaft geschieht, könnte man natürlich auch analog umlegen auf die anderen Disziplinen unseres Glaubens, dass man sagt, ja, dieser fortschreitende Erkenntnisgewinn auch in der kirchlichen Lehre, kirchliche Lehre darf also reifen, darf sich weiterentwickeln. Und hier heißt es sehr schön, De Verbum Punkt 8, es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihren Herzen erwägen. Also dieses Wachsen, dieser Wachstumsprozess ist legitim. Und dann wird schließlich auch die Bipolarität der Auslegekompetenz, also das Lehramt auf der einen Seite und die Fachleute auf der anderen Seite, wird hier geweitet hin zu einer Tripolarität, also Tripolarität 3, nämlich die Basisdemokratie kommt dann interessanterweise da noch ins Spiel mit dem sogenannten Sensus Fidei. Sensus Fidei oder Sensus Fidelium, der Glaubenssinn aller Gläubigen, wo man am Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt hat, wenn alle Gläubigen etwas miteinander vertreten, dann können sie nicht irren, weil die Gemeinschaft der Gläubigen ebenfalls etwas Lehrentscheidendes, etwas die Lehre Tragendes hier präsentiert. Das wird dann weitergeführt im Dokument Die Interpretation der Bibel in der Kirche 1993, ein Statement der päpstlichen Bibelkommission promulgiert vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger für die Glaubenskongregation und von Papst Johannes Paul II. Gebilligt und damit in den Glaubensschatz der Kirche aufgenommen. Die Tripolarität der Bibelauslegung beginnt hier basisdemokratisch mit dem ersten Punkt, das ganze heilige Volk, alle Getauften, die den Glaubenssinn, den Sensus Fide haben, der das ganze Volk Gottes auszeichnet. Also das ganze Volk Gottes bestimmt hier, was der Sinn der Bibel ist, nicht nur einige wenige, sondern das ganze Volk. Diesen Anregungen folgen dann die Fachwissenschaftler, die Exegeten, also sozusagen die fachliche Kompetenz, Exegeten müsste man vielleicht auch hier weiten. Pius XII. Hat es gesagt, die Archäologie beispielsweise, die Sozialwissenschaften, alles das, auch was an Humanwissenschaften hier mit dazugehört, das ist sozusagen auch hier mit enthalten bei den Exegeten, weil ein guter Exeget, eine gute Exegetin auch immer schauen muss, soziologisch, biblische Soziologie ist eines meiner großen, nicht nur Steckenpferde, sondern Forschungsschwerpunkte, der Dialog mit dem Judentum beispielsweise, also wie integriere ich das Ganze in ein gesamtes jüdisch-christliches Menschenbild. Und dann an dritter Stelle das lebendige Lehramt der Kirche. Lebendig bedeutet nicht in einer toten Art und Weise immer wieder nur das Gleiche wiederholen, sondern lebendig im Sinne eines Adaptationsprozesses, dass das Lehramt auch reagiert, dass das Lehramt diese Sachen auch weiterführt. Das lebendige Lehramt der Kirche konsultiert die Theologen, die Exegeten und andere Experten, deren legitime Forschungsfreiheit es anerkennt und mit denen es in wechselweiser Beziehung steht im Hinblick auf das gemeinsame Ziel, das Volk Gottes in der Wahrheit die Freimacht zu bewahren. Was hier tatsächlich noch fehlt, also das ist wirklich was sehr, sehr weitreichend und ganz wunderbar, aber was tatsächlich fehlt, ist ein Mechanismus, so etwas kontrollieren zu können. Das, was hier jetzt steht, ist natürlich gut. In der katholischen Kirche gibt es im Kirchenrecht die Pflicht, Räte anzuhören, also einen Bischofsrat oder einen Priesterrat oder andere Räte anzuhören, das Votum zur Kenntnis zu nehmen und nachher dann zu sagen, ich mache jetzt was ganz was anderes. In der Regel ist natürlich ein Bischof immer gut beraten, wenn er da auch in Tuchfühlung ist mit seiner ganzen Basis. Papst Franziskus nennt es den Stallgeruch der Schafe anzunehmen, also sozusagen einer von den Schafen, einer von der Herde zu werden. Das ist etwas sehr Positives. Aber eigentlich wäre es gut, hier auch Rechtsnormen zu haben, um so etwas nicht nur erzwingen zu können, sondern es vom gesamten Prozedere bei der Entscheidungsfindung auch notwendig zu machen. Wir haben jetzt sehr starke Diskussionen, ob es so einen ständigen Rat in den Diözesen geben dürfte, in dem eben auch Laien, Nichtpriester, Nichtgeweihte mit dabei sind. Das hat für starke Verwerfungen mit Rom gesorgt, große Ängste hier, dass die Kirche auseinanderbrechen könnte. Im Moment habe ich so den Eindruck, dass Papst Franziskus sehr wohl Reformen will, aber dass er Angst hat, dass die einen zu schnell laufen und die anderen in die andere Richtung zurückgehen sogar noch und dass ihm die Kirche damit auseinanderreißt, sodass er hier versucht, das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten und die Schnellen ein bisschen zu bremsen, aber die Langsamen doch sehr couragiert auch ein bisschen nach vorne zu bewegen. Aber das wäre ein Desiderat, das tatsächlich noch aussteht. Auch die Interdisziplinarität, das heißt schließlich in diesem Dokument, die historisch-kritische Methode ist die unerlässliche Methode für die wissenschaftliche Erforschung des Sinnes alter Texte, da die Heilige Schrift das Wort Gottes in menschlicher Sprache in all ihren Teilen und Quellen von menschlichen Autoren verfasst wurde, lässt ihr echtes Verständnis diese Methoden nicht nur als legitim zu, sondern es erfordert auch ihre Anwendung. Also die historisch-kritische Methode, die lange Zeit verteufelt worden ist von der Kirche, wo man sogar im Antimodernismus-Eid von Pius XII. Schwören musste, sich nicht den Erdichtungen der Rationalisten und Modernisten hinzugeben in der Bibelauslegung, haben hier jetzt ein Heimatrecht bekommen und es gilt als die eigentliche und verbindliche Methode. Und zusätzlich sind jüdisch-christliche Interpretationstraditionen, Soziologie und Kulturanthropologie, Psychologie und psychoanalytische Zugänge, befreiungstheologische Exegese und feministische Exegese wünschenswert. Also sieht man hier eigentlich sehr schön, dass hier tatsächlich auch etwas wie, man könnte sagen, ist es schon eine gewisse Demokratie, ansatzweise sozusagen, wenn Papst Franziskus sagt, Synodalität soll etwas Besseres sein als Demokratie, dann schließt das nicht aus, dass es demokratische Zustände gibt, demokratische Erkenntnisgewinnmöglichkeiten, wo dann trotzdem noch versucht wird, das wäre für mich der Mehrwert der Synodalität gegenüber der Demokratie, wenn dann trotzdem versucht wird, nicht nur demokratisch eine Mehrheit zu erzwingen, sondern möglichst viele Menschen auch irgendwie mitzunehmen auf den Weg. Also nicht nur Mehrheiten zu schaffen, sondern auch Überzeugungen zu schaffen. Manches Mal sehen wir auch, dass Demokratie, die ich noch immer für die allerbeste Staatsform halte, aber auch an ihre Grenzen stößt, beim Brexit beispielsweise, wo man dann hier denkt, ja, viele Leute bereuen es jetzt, dass sie ausgetreten sind aus der EU in Großbritannien. Und man dann halt sagt, naja, wie sind solche Entscheidungen gefällt worden? Wie gut hat man die Leute darauf vorbereitet? Wie intensiv sind Diskussionen vorher gelaufen? Oder ist das nur über die Boulevardmedien ausgetragen worden und damit Pressure Groups sozusagen in die eine oder in die andere Richtung aufgebaut worden? Also um es abzuschließen, ein doppeltes Lehramt gibt es in der Kirche tatsächlich nicht, aber es gibt die Aufgabe, das Wort Gottes und damit eigentlich auch unsere tiefste Wesensbestimmung und damit unsere ganze Struktur der Kirche auch so zu gestalten, dass sie immer die Kompetenz des gesamten Volkes Gottes angefragt wird, also basisdemokratisch, wenn man das hier so möchte, mit eingeholt, mit hineingenommen wird und dass darüber hinaus auch entsprechende Fachwissenschaft geboten wird, also auch das fachliche Votum gerade in Humanwissenschaften soll hier mit eingeholt werden. Wie das Ganze stattfinden kann und welche Möglichkeiten in institutionalisierter Art und Weise, darüber gibt es noch keine Klarheit, aber das wären ganz einfach Aufgaben, hier weiterzudenken. Es ist natürlich dann die Frage des kirchlichen Amtes und damit sind wir jetzt beim zweiten großen Teil, also der erste Teil war mir wichtig aufzuzeigen, dass es in der Bibelwissenschaft tatsächlich schon einen Prozess gegeben hat, wo demokratische Entscheidungen mit Bestimmungsrecht von Nichtgeweihten innerhalb der Kirche möglich ist. Im zweiten Teil möchte ich aufzeigen, was denn jetzt eigentlich auch in der Amtsfrage eine Manövriermasse wäre oder eine Möglichkeit wäre, hier mitzudenken. Ich habe hier ganz einfach, weil es online gestellt gewesen ist, aus meiner burgenländischen Heimat die Vorgaben und Positionspapiere zum synodalen Prozess hier hinaus kopiert. Hier gibt es im Blick auf das Amt drei verschiedene Wortmeldungen, die so gebündelt worden sind. Das eine ist der Wunsch weg von einer straff hierarchisch etablierten Kirche hin zu einer kollegial-synodal geführten Kirche. Das deckt sich also mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Eine zweite Wortmeldung ist auch in die Richtung gegangen, ob es nicht eine Trennung von Weihe und Leitungsgewalt in der Kirche geben könnte und eine Einbindung des Volkes Gottes bei der Bischofswahl. Und dann eine dritte Wortmeldung geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, also offensichtlich von eher konservativer, klassischeren Christen hier formuliert. Das hierarchische Bild wäre Abbild der göttlichen Ordnung. Jetzt ist die Frage, stimmt das denn tatsächlich so und lässt sich das biblisch auch so begründen? Im Neuen Testament ist davon eigentlich nichts zu sehen, denn wenn wir uns die Amtsfrage innerhalb der Kirche, innerhalb der Bibel anschauen, dann wird man zunächst einmal sagen, nach heutigem Sprachgebrauch gibt es eigentlich so etwas wie Amt als Terminus technicus im gesamten Neuen Testament noch nicht. Es gibt gewisse Leitungsfunktionen, aber noch nicht Ämter im Sinne, dass sie ausdefiniert bis ins kleinste Detail hinein wären. Nicht einmal beim Bischofsamt ist das der Fall, denn wir haben an einigen Stellen im Neuen Testament Bischofskollegien, die kollektiv eine Diözese leiten, so heißt es etwa im Philipperbrief, wo Paulus an die Gemeinde von Philippi und an ihre Bischöfe schreibt. Also offensichtlich hier ein kollektives Leitungsgremium. Wahrscheinlich ist auch der Stephanuskreis, der immer wieder gerne als Diakon, obwohl der Text hier an keiner Stelle von Diakonen spricht, tatsächlich ein kollektives Leitungsgremium gewesen, während der Zwölferkreis kollektiv die Leitung Leitung übernommen hat für die Judenchristen palästinischer Abstammung, hat der Fünferkreis des Stephanus dann schließlich die Leitung für die aus der Diaspora stammenden Judenchristen hier übernommen. Also man sieht hier sehr schön, dass mit diesem Amt in den ersten 100, 150 Jahren der kirchlichen Entwicklung, also der Tod Jesu 30 nach Christus und dann bis spätestens 180, 150 Jahre hat man hier unterschiedliche Leitungsmuster angeschaut, hat man unterschiedliche Leitungsmuster nebeneinander gestellt. Im gesamten Neuen Testament gibt es interessanterweise auch an keiner einzigen Stelle ein dreigliedriges Weiheamt, also der Bischof, der Priester und der Diakon. Es werden zwar alle drei genannt, aber die Bischöfe und die Presbyter werden miteinander identifiziert in der Apostelgeschichte und in den Pastoralbriefen. Offensichtlich war es von der Entstehung her so, dass in den judenchristlichen Gemeinden der presbyteriale Zweig, also Presbyteros, der Älteste, der Gemeindeälteste, das ist im Judentum als ein gewisses Leitungsgremium, eine Gerusia, die Ältesten der Gemeinde, kollektiv die Gemeindeleitung geführt haben. In den heidenchristlichen Gemeinden etablieren sich dann schließlich die Bischöfe und die Diakone, sozusagen als doppeltes Gremium, der Bischof der Leiter, die Diakone seine Gehilfen. Und wo man dann jetzt irgendwie sagt, ja, und wenn dann diese beiden Ordnungen ineinander harmonisiert werden, wie geht man dann eigentlich vor? Und dann werden im Neuen Testament noch in den Pastoralbriefen 120 nach Christus, Apostelgeschichte 100 nach Christus, die Bischöfe und die Presbyter miteinander identifiziert. Also das spätere dreigliedrige Weiheamt in der Kirche hat es da noch nicht gegeben. Was müssen wir jetzt also tun? Das Amt vielleicht gar abschaffen, wie Martin Ebner das gefordert hat, das habe ich nicht für sonderlich hilfreich gefunden. Das muss ich ganz einfach sagen. Mit solchen Maximalforderungen wird nur verbrannte Erde zurückgelassen und es ist auch nicht sehr, sehr sinnvoll. Ich schätze den Martin Ebner als einen Kollegen wirklich sehr und kenne ihn schon seit sehr, sehr langer Zeit. Seine Schülerin ist meine Nachfolgerin in Essen geworden, wo ich Professor für 11 Jahre gewesen bin in Deutschland, im Ruhrgebiet. Also insofern gute Kontakte, aber die Argumentationsführung ist hier ganz einfach löckrig. Im Neuen Testament gibt es schon so etwas angelegt wie diese Leitungsfunktionen. Der historische Jesus selbst hat schon einen engeren Kreis von Mitarbeitern gehabt, seinen Zwölferkreis hat er um sich gehabt. Im Übrigen sind allerdings auch Frauen im engeren Gefolge Jesu gewesen. Auch die Maria von Magdala ist da mit dabei gewesen, die mit Jesus mitgezogen ist, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch beim letzten Abendmahl dabei gewesen ist. Also wenn immer wieder so vollmundig gesagt wird, beim letzten Abendmahl, da wird das kirchliche Amt sozusagen eingesetzt, das Weiheamt, die Zelebration der Eucharistie. Da muss man sagen, ja, da ist aber auch eine Frau dabei gewesen, nicht? Wir wissen es nicht, aber wir wissen es von den anderen Aposteln auch nicht. Aber Maria von Magdala ist mit Jesus mitgekommen, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden muss, sie ist da wohl mit dabei gewesen. Sie ist dann schließlich auch eine, die beim leeren Grab oder bei der Auferstehung oder auch noch bei der Kreuzigung und beim Begräbnis Jesus mit dabei ist. Also ist sie mit Sicherheit wohl auch da dabei gewesen. Also man sieht hier ganz einfach, wie es Entwicklungen gegeben hat. Diese Entwicklungen sind an sich nichts Negatives. Also jetzt zu sagen, okay, weil sich das Amt entwickelt hat, deswegen schaffen wir es ab, das ist ganz einfach auch ein Unfug. Ich würde dafür auf den großen Soziologen Max Weber hier rekurrieren. Max Weber, der gesagt hat, es gibt in jeder charismatischen Gründung, natürlich ab dem Max Weber habe ich jetzt wesentlich später hier, ja, habe ich jetzt vorgezogen, das Ganze, der Prozess der Institutionswerdung, wie ihn Max Weber hier nennt, steht das vor, Prozess der Institutionswerdung, wie ihn Max Weber hier genannt hat, er sagt ganz einfach, sehr schön, am Anfang stehen die charismatischen Anfänge, das frei flottierende Charisma, wie er das nennt, also so das Charisma, das frei fließen kann. Und dann muss es allerdings Bewährungsmuster geben. Bewährungsmuster beispielsweise. Ich zitiere hier immer zwei unterschiedliche Gruppierungen, die Grünbewegung am Anfang und die Piratenpartei. Die Grünbewegung, die hat es geschafft, von einer Gruppierung, wo man am Anfang gesagt hat, okay, das ist eine sehr charismatische, bewegte, lebendige Gruppierung, aber sie ist ein bisschen chaotisch. Sie hat es geschafft, zu einer institutionalen Bewegung zu werden. Für so eine Institutionswerdung, so sagt Max Weber zu Recht, ist es notwendig, dass es fest definierte Ämter, fest definierte Funktionen gibt, dass es auch eine gewisse Verlässlichkeit gibt. Ohne diese Verlässlichkeit funktioniert ja nichts. Das hat man auch bei der Grünbewegung am Anfang gesagt, hat gesagt, ja, Basisdemokratie, Rotationsprinzip, mit euch kann man ja nicht koalieren in einer Koalition, denn wir wissen ja nicht, hält der Koalitionsvertrag, wenn basisdemokratisch morgen irgendwo alles gekippt wird, oder Rotationsprinzip, wenn alle halben Jahre irgendwer neuer an der Spitze sozusagen der Bewegung steht. Also das hat die Grünbewegung hier geschafft. Gegenbeispiel die Piratenpartei, auch am Anfang sehr lebendig, mit dem Internet perfekt vernetzt irgendwo, also sehr medienaffin das Ganze, die aber in diesem Wachstumsprozess es irgendwie nicht geschafft hat, ihre eigenen Auswüchse, rechtsextreme Auswüchse, also immer sehr schlimme Sachen hier unter Kontrolle zu bringen und damit eigentlich im Chaos versunken ist. Jetzt könnte man fragen, was wäre denn mit der Jesusbewegung gewesen, wenn es kein Amt gegeben hätte. Leute, die sozusagen auch mit einer gewissen Amtsfülle ausgestattet hier in bindender Art und Weise auch Entscheidungen durchtragen und damit eine gewisse Verbindlichkeit ermöglichen. Dass diese Entscheidungen auch tatsächlich basisdemokratisch abgesichert sein dürfen, das ist etwas, was natürlich selbstverständlich sein sollte und was sich nicht ausschließt mit dem Ganzen, so wie wir es heute ja auch in der Politik haben, wo es möglich ist, für Ämter zu kandidieren, aufgestellt zu werden, sich weiterzuentwickeln hier. Vielleicht würde es der katholischen Kirche auch ganz gut tun, hier ein bisschen von dieser Rückgebundenheit mit dabei zu haben und diese hierarchische Überhöhung hier auch aufzubrechen. Max Weber sagt nicht, die Frage der Institutionswerdung ist die eigentliche Problematik, denn Institution muss es werden, sonst verliert sich das Charisma, sonst verdunstet das irgendwie, aber die wirklich schwierige Situation ist dann die dritte Phase, also erste Phase frei flottierendes Charisma, zweite Phase das Bündeln dieses Charismas, das Einfangen des Charismas in Institutionen und die dritte und entscheidende Phase ist dann allerdings, stützt die Institution das lebendige Charisma oder engt sie es ein? Und das ist, glaube ich, etwas ganz, etwas Wichtiges. Unserem guten Papst Franziskus ist es am Anfang seines Pontifikates geglückt, innerhalb eines starren Systems, wo viele gesagt haben, dieses System ist nicht reformierbar, eigentlich wieder mehr Bunt hineinzubringen. Nicht? Und ganz einfach zu sagen, ja, das lebendige Charisma ist noch irgendwie da. Also er hat am Anfang wirklich, war auch mit viel Begeisterung es geschafft, das hier zu vermitteln. Und jetzt sind wir aber gerade sozusagen in diesem Deadlock irgendwie drinnen, also in dieser Pattsituation. Erstickt die Institution das Charisma oder ist das Charisma stark genug, auch in dieser Institution wieder lebendig zu werden und sich hier durchzusetzen? Das sind sozusagen die Prozesse, die es hier gibt. Und eine organische Entfaltung der ursprünglichen Botschaft Jesu ist dabei etwas Wichtiges. Die klassische Argumentationslinie innerhalb der Kirche ist diejenige zu sagen, ja, aber es ist doch alles beim kirchlichen Amt fix vorgegeben. Jesus hat Apostel eingesetzt, seine 12 Apostel. Diese 12 Apostel haben nachher Bischöfe eingesetzt und diese Bischöfe sind in kontinuierlicher und ungebrochener Linie bis zum heutigen Tag haben sie das Amt und die Lehre weitergegeben und da gibt es keine Möglichkeit, auch nur irgendetwas zu ändern. Jonathan Swift hat es eigentlich sehr schön formuliert, Gründe dafür, dass man in der Kirche nichts ändern soll. Und er hat dann gesagt, die Freidenker sehen das ganze System der Kirche wie so eine große Pyramide und wenn man unten einen Stein wegzieht, dann bricht das ganze restliche System zusammen. selbst wenn es so wäre, hätte ich auch keine Angst davor, weil ich sage, es ist ja noch immer die Kirche Christi und vielleicht schadet es ja auch nicht, mal neue Anfänge zu setzen oder zu sagen, wir müssen ja nicht alles abbrechen. Man kann ja auch die Strukturen, die da sind, das Bischofsamt, das Priesteramt, das Diakonenamt, wäre doch einfach mal schön, Weihemöglichkeiten für Frauen zu eröffnen, wäre schön, Verheiratete in Ämter hineinzulassen und ganz einfach da mal in kleinen Schritten hier weiterzugehen, weil Entwicklungen nicht etwas sind, was verboten gehört, sondern was sogar sein muss aus dem Lehramt der Kirche, aus der gedeihlichen Entwicklung der Kirche hier. Ein kleines Schmankerl sozusagen, wie diese Entwicklungen immer stattgefunden haben, der Aposteltitel. Apostel ist doch sozusagen das Höchste, der von Jesus eingesetzte Apostel. Wird man sagen müssen, so einfach ist es nicht, denn das Neue Testament kennt keinen einheitlichen Apostelbegriff. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bedeutungen. In der profanen Kretizität, also im Profangriechischen, heißt Apostolos eigentlich gar nicht eine Person, sondern eher ein Ding, eine Flottenexpedition, ein Lieferschein, ein Begleitbuch. Seltener ist die Bedeutung, dass es sich um einen Abgesandten der Gemeinde handelt. Der Ausdruck ist also wohl noch nicht vom historischen Jesus selber verwendet worden, weil Jesus mit seinen Jüngern ja auch Aramäisch gesprochen hat. Früher hat man immer gesagt, es ist das Schaliach-Institut, der Abgesandte der Gemeinde. Heute wissen wir, dass das erst in rabbinischer Zeit groß geworden ist und dass es das zur Zeit Jesu noch gar nicht gegeben hat. Interessant auch das Schillern des frühchristlichen Apostelbegriffes im gesamten Neuen Testament. Man müsste wohl sagen, wenn Jesus wirklich den Apostelbegriff selber geprägt hat, dann müsste das wohl auch einheitlich sein. Weil wenn es der Herr Jesus Christus selber so gemacht hat, dann müsste das in allen neutestamentlichen Traditionen auch weiter vorfindbar sein. Ist es allerdings nicht. Jesus selber hat, so heißt es ja im Neuen Testament, auch einen Zwölferkreis eingesetzt. Und dann heißt es aber später erst, die auch Apostel genannt werden. Gerade der Lukas in seiner Theologie ist es, der dann hier diese 12 mit den Aposteln identifiziert. Aber am Anfang ist der Aposteltitel noch viel, viel weiter. Philipperbrief, 2. Korintherbrief, einen Gemeindeboten, also einen besseren Briefträger sozusagen, der von Gemeinde zu Gemeinde geht. Ein Abgesandter der Gemeinde von Philippi, von Korinth, der von A nach B geht, ganz einfach. Später entwickelt sich dann der missionarisch-pneumatische Aposteltitel, wo es dann heißt, die Gemeinde von Antiochia, die sendet Apostoloi, also Abgesandte aus, die als Missionare für den auferstandenen Herrn tätig sind, geistgetragen, das ist der Aposteltitel, wie wir ihn sehr gut in den paulinischen Briefen, die Paulusbriefe, die authentischen Paulusbriefe, die ja alle in den 50er Jahren entstehen und damit sozusagen das älteste Material sind, das wir im Neuen Testament vorfinden können. Und damit wird deutlich gemacht, das sind ganz einfach noch nicht irgendwie gebunden an den Zwölferkreis oder irgendetwas sonst, sondern es sind ganz einfach eine Gruppierung von Gemeindemissionaren, die mit Auftrag der Gemeinde ausgesandt worden sind. Auch hier schon eine gewisse Amtswerbung dran. Die Gemeinde sagt, ihr seid erwählt, die Gemeinde basisdemokratisch, die das bestimmt, aber die bestimmte Boten erwählt und sagt, ihr sprecht in unserem Namen. Ihr seid unsere Abgesandten. Apostolos heißt der Abgesandte. Und dann später erst der Jerusalemer Erscheinungsapostolat, also wo gesagt wird, nicht alle dürfen sich Apostel nennen, sondern lediglich diejenigen, die eine Erscheinung des auferstandenen Herrn haben. Und einige sind sogar so boswillig dem Apostel Paulus, und Paulus wird nicht müde zu sein, auch ich bin ein Apostolos, zunächst einmal, weil er Abgesandter der Gemeinde von Antiochia ist, aber dann sagt er, ja, du hast ja keine Erscheinung des Auferstandenen gehabt. Und dann sagt er, doch, auch vor Damaskus, bin ich nicht Apostel, habe ich nicht den Herrn gesehen. Also Streitigkeiten um die Definition, gerade das, was Max Weber sagt. Am Anfang frei flottierendes Charisma, jeder kann sich Apostel nennen und danach gibt es Erprobungskriterien. Es wird sozusagen festgelegt, wer darf sich jetzt so nennen, wer darf mit welchem Anspruch hier reden. Interessant zur Zeit von Martin Luther, der ja auch gesagt hat, ja eigentlich sind wir alle von der Freiheit eines Christenmenschen, alle von Gott ermächtigt. Aber dann hat er die große Schwierigkeit, wie geht er um mit den Zwickauer Propheten, wo einige Handwerksgesellen dann sagen, jetzt bin ich auch Prophet, ne? Kann ich mir auch hinstellen und prophetisch reden. Und dann ist er auch gemüßigt zu sagen, es gibt gewisse Kriterien und wer die nicht erfüllt, der darf sozusagen sich nicht hier Prophet nennen. Und auch die Amtskleidung in der evangelischen Kirche ist ja eigentlich, also der schwarze Talar mit dem Bäffchen hier, ist die Kleidung der Professuren, also der Professurenrock, also sozusagen einer, der hier die Ermächtigung hat, weil er sozusagen studiert hat und weil er etwas hier erarbeitet hat. Also Erprobungskriterien werden eingeführt, damit auch eine gewisse Qualität gewährleistet ist, damit nicht ein jeder nur sich hinstellen kann und sagen kann, in einer schlaflosen Nacht ist mir gestern dieses oder jenes durch den Kopf gegangen und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist der Wille Gottes und jetzt müssen alle nach der Pfeife tanzen. So funktioniert es nicht. Das wäre zu billig. Also es geht auch um eine gewisse Qualität, die hier zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann bei Lukas eine noch stärkere Einengung. Nur mehr der Zwölferkreis sind die Apostel. Nur mehr diejenigen, die, so die Definition in der Apostelgeschichte, von Galiläa mit Jesus mitgewandert sind, die ihn schon seit Galiläa gekannt haben und dann in Jerusalem Zeugen seines Todes und seiner Auferstehung geworden sind. Die Hauptperson, für die so etwas auch zutrifft, weiblicherseits, wäre die Maria von Magdala, die dann ja später in der Kirchengeschichte auch als die Apostola Apostolorum, die Apostelin der anderen Apostel, die Abgesandte zu den anderen Aposteln, die mit ihrer Osterbotschaft vom leeren Grab erst die Aposteln zu Aposteln gemacht hat. Also auch nicht exklusiv den Frauen gegenüber, sondern inklusiv, aber bei Lukas bereits hier so eingeschränkt, dass Lukas in seiner Apostelgeschichte Paulus auch den Aposteltitel vorenthält. Also auch ein schönes Zeichen dafür, dass der Lukas wahrscheinlich lange nach Paulus geschrieben hat. Wenn Paulus das erlebt hätte, dann glaube ich, wäre er an der Decke spazieren gegangen und hätte dem Lukas die Ohren lang gezogen. Aber das sind ganz einfach Entwicklungen, die es gegeben hat. So kann man das Ganze, wenn man es in einem Diagramm fassen möchte, auch sehen, wie der Aposteltitel auf verschlungenen Pfaden sich hier weiterentwickelt hat. In den Deuteropaulinen, also Paulusbriefen aus der zweiten Generation, die dann in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahre verfasst werden, gibt es schon im Epheserbrief die antiochenische Trias Apostel, Propheten und Lehrer in der Amtswerdung. Jetzt könnte man fragen, was ist denn mit den Propheten, was ist denn mit den Lehrern passiert, wo haben wir denn die als Ämter in unserer heutigen Kirche? Warum sind das sozusagen tote, leere Enden gewesen, die sich nicht weiterentwickelt haben? Und dann heißt es auch noch später, das Apostelamt, einige setzte er ein als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und die anderen als Lehrer. Also müsste man auch hier fragen, was ist mit den Evangelisten geworden? Wo kommen die Hirten eigentlich hin? Sind das nicht auch irgendwelche institutionalisierten Funktionen, beginnende Ämter gewesen, wo man ganz einfach sieht, das ist später nicht weitergeführt worden? Zu den Lehrstellen, die ich hier auch schon erwähnt habe, die Apostelgeschichte und die Pastoralbriefe, also 1., 2. Timotheus und Titusbrief, kennen noch kein dreigliedriges Amt. Im späteren Sinne, die Grenze zwischen Episkopen, also dem Bischof und dem Presbyter, ist fließend und offen. Also man sieht ganz einfach, dass es hier ein Bereich, wo hier noch an der Feinjustierung gearbeitet wird. Interessant, es gibt auch, wenn immer gefragt wird, gibt es eine Successio Apostolica, also die apostolische Nachfolge, die lückenlose Weitergabe des Amtes Christus, die Apostel und dann später an dritter Stelle nach den Aposteln die Bischöfe. Aber es gibt im gesamten Neuen Testament keine einzige Stelle, wo ein Apostel einen Bischof einsetzt. Das muss man an der Stelle auch in aller Deutlichkeit sagen. Paulus setzt zwar den Timotheus ein, doch Timotheus wird als Ältester bezeichnet Und es heißt dann auch, er wäre auch durch die Ältesten, also sozusagen kommunal eingesetzt worden. Also eine Gruppierung von unterschiedlichen Ältesten hätte hier als kollektives Leitungsteam ihn hier eingesetzt. Also nicht sozusagen das Hierarchische, der eine herausragende Bischof oder der eine herausragende Älteste. Ältester bedeutet Presbyteros, also der Priester. Also man sieht ganz einfach, hier gibt es ganz unterschiedliche Entwicklungen, die hier Platz gegriffen haben. Man wird also sagen können, wenn es denn Entwicklungen gegeben hat, dann ist das legitim. Aber wenn es Entwicklungen gegeben hat, dann darf die Entwicklung auch weitergeführt werden. Franziskus hat es selber sogar angesprochen, dass auch eine weitere Entwicklung des Amtes möglich ist. Allerdings hat er eingeschränkt außerhalb des Weiheamtes. Nun wird man fragen müssen, was ist denn jetzt das Weiheamt und wie haben sich die Ämter grundsätzlich entwickelt? In der Frage, ob denn nicht auch Frauen zum Weiheamt zugelassen werden dürfen, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass nicht klar ist, also es hat natürlich Diakoninnen gegeben, das steht ganz außer Frage aus unseren Texten, aber es wird gesagt, ist das nicht vielmehr nur so eine Beauftragung gewesen. Manche unterscheiden hier zwischen Diakonin und Diakonisse und sagen, das wäre eigentlich nur sozusagen eine formale Beauftragung gewesen, aber kein Weiheamt. Muss an der Stelle darauf hinweisen, dass die sakramentale Ordnung der Kirche, also die sieben Gestalter Sakramente, erst im 12. Jahrhundert endgültig fixiert worden ist. Also dass es bis dorthin auch noch immer eine gewisse Fluidität in der ganzen Sakramentalität der Kirche gegeben hat und es eigentlich nicht gerechtfertigt ist, jetzt zu sagen, bei den Männern nehmen wir an, das sind Ämter gewesen. Wenn bei einem Mann Diakonos steht, dann wird mit Diakon übersetzt. Wenn eine Frau Diakonos steht, dann wird mit Dienerin Phoebe, die Dienerin der Gemeinde von Kenchrea. Nein, Diakonos, sie ist Diakonin in der Gemeinde von Kenchrea gewesen. Nicht? Also das ist ganz einfach eine Disparität, eine Tendenziosität in der Übersetzung, die hier eigentlich nicht von der Bibel selbst grundgelegt ist. Frauen als Funktionsträgerinnen, die Phoebe habe ich Ihnen hier schon genannt. Der erste Timotheusbrief erwähnt wohl auch Diakoninnen, hier schon ein bisschen versteckt, weil offensichtlich der Autor des ersten Timotheusbriefes die Frauen zurückdrängen möchte aus den öffentlichen Ämtern, aus den öffentlichen Ämtern und auch im Folgenden dann, wenn es bei Plinius dem Jüngeren heißt, er hätte aus zwei Sklavinnen versucht herauszufinden, was denn wirklich war, was es mit dem Christentum auf sich hat. Ex duabis ancillis que ministre decebantur, aus zwei Sklavinnen, die Ministerinnen oder Dienerinnen genannt werden. Eine Sklavin ist eine Dienerin, also warum diese Doppelung? Ministre ist wahrscheinlich die Übersetzung von Diakone, die Diakoninnen genannt werden, ins Lateinische übersetzt, also beim Plinius wohl auch eine Nennung hier. Andronikos und Junia, ein missionierendes Ehepaar, die herausragen unter den Aposteln. Hier wird die Junia auch als Apostelin, als weibliche Apostelin genannt. Oder Priska und ihr Gemahl Aquila. Priska wird immer zuerst genannt, weil sie wohl die missionarisch aktivere war. Adolf von Harnack, der große Kirchengeschichtler, um 1900 herum hat gesagt, die Missionarin Priska und ihr Gemahl, der Herr Aquila, also der ist auch mitgelaufen, wie wir das so können, und seine Frau ist wahrscheinlich die aktivere hier gewesen. Oder die Grüße an Nympha, die eine Hauskirche hier leitet, die sich in ihrem Haus versammelt hat. Also Frauen im kirchlichen Amt, missionierende Ehepaare gab es schon früh. Auch die Frau des Petrus wird ja auf seine Missionsreisen mitgenommen. Also ein missionierendes Ehepaar. Manches Mal war die Frau auch hier nicht nur Begleiterin des männlichen Missionars, sondern die Frau war vielleicht die eigentliche Missionarin und der Mann sozusagen nur der Begleiter, der mit dabei gewesen ist. Interessant auch die Frage nach dem sacerdotal-hieratischen. Sacerdotal hieratisch, also wir haben zwar die Nennung von Presbyteroi, also von
wenn man heute übersetzen möchte, Priester, aber unser Wort Priester übersetzt das nicht hinlänglich genug. Priester meint bei uns, in unserem Sprachgebrauch, immer sozusagen einen kultischen Opferpriester, sacerdotal, hieratisch heißt damit also derjenige, der kultischen Opfer vollbringt. Wir wissen bis zum heutigen Tag nicht und können es aus dem Neuen Testament auch aus keiner einzigen Stelle herausfiltern, wer denn jetzt bei den eucharistischen Mahlgemeinschaften den eucharistischen Vorsitz geführt hat. Also dieser eucharistische Vorsitz, der ist hier tatsächlich muss wohl von irgendwem geführt worden sein. Es legt sich wohl nahe, dass es Bischöfe, Presbyter, Diakone, wir wissen es ganz einfach nicht, aber dass es Amtsträger hier gewesen sind, aber wir haben keinen einzigen Beleg dafür. Die nächste Frage ist, brauchen wir ein hieratisch sacerdotales Priestertum, also im Sinne Opferpriestertum ist jetzt natürlich etwas Übertriebenes. Hier wurde ja auch gefordert, ja eigentlich weg damit, wir brauchen es nicht. Auch der Beitrag von Martin Ebner, der dazu sagt, ja Jesus und das Neue Testament haben doch das Opferpriestertum des alten Bundes abrogiert. Da stellen sich mit dem Judentum sehr affinen Bibelwissenschaftler die Nackenhaare auf, weil man sagen muss, das kann man mit Sicherheit nicht mehr sagen. Also eine Spiritualisierung des Opferkultes im Jerusalemer Tempel, die ja im Neuen Testament Platz greift, bedeutet keine Abrogierung, bedeutet keine Abschaffung. Also beispielsweise die Qumran-Gemeinde, diese Ausgrabungen, die wir in Qumran haben, wo wir auch die Texte gefunden haben, die sagen auch, wir brauchen den Tempelkult in Jerusalem nicht mehr, denn unsere eigentlichen Opfer ist das Lobopfer unseres Herzens und ein korrektes und entsprechendes Leben. Aber damit wird der Tempelkult in Jerusalem nicht abrogiert, sondern er wird spiritualisiert, er wird metaphorisiert und er wird ethisiert. Ethisiert bedeutet im korrekten ethischen Leben, also wenn ich mich gut und liebenswürdig den Menschen gegenüber verhalte, dann habe ich sozusagen den Willen Gottes erfüllt. Wie schaut das jetzt aus mit dem Tempel? Hier gibt es nach dem Ende des Frühjudentums, also nachdem der Tempel in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde, zwei unterschiedliche Entwicklungen. Die eine Entwicklung führt in das rabbinische Judentum weiter, wo gesagt wird, wir haben den Tempel weitererhalten, denn wir haben in der Mishnah, die dann später in den Talmud eingeht, all unsere heiligen Vorschriften hier virtuell erhalten. Und indem wir sie studieren, indem wir sie lehren, indem wir sie kennen, wissen wir ganz einfach, wie der Tempel funktioniert hat. Wir tragen ihn sozusagen in uns, diesen Tempel, und der Messias am jüngsten Tag wird diesen Tempel wieder errichten. Aber das wird erst der Messias am jüngsten Tag tun, in der Endzeit. Damit wird der Tempelkult nicht aufgegeben, er wird nicht abrogiert, nicht in Frage gestellt, sondern er wird in einer spiritualisierten, theologisierten Art und Weise weitergeführt. Und im Christentum in ähnlicher Art und Weise, wenn es heißt, Christus ist unser Hilasterion im Römerbrief, Christus ist die Sühneplatte des Tempels. Die Sühneplatte des Tempels, die Kaporet, ist der Ort gewesen, wo einmal im Jahr der Hohepriester in das Allerheiligste gehen durfte, um dort das Opferblut auf der Sühneplatte zu applizieren. Und das Interessante ist, zur Zeit Jesu ist dieses Allerheiligste leer gestanden. Denn in der Zeit, die Vernichtung Jerusalems vor dem babylonischen Exil hatte dazu geführt, dass die Bundeslade hier untergegangen gewesen ist, der Tempel zerstört gewesen ist, die Bundeslade hat es nicht mehr gegeben. Wir wissen auch nicht, wo sie hingekommen ist. Vielleicht hat man das Holz verbrannt und die Tafeln irgendwie weggeschmissen, weil man gesagt hat, brauchen wir nicht, wertlos für uns. Wir wissen, dass das Allerheiligste leer gestanden ist, also auch hier schon eine Spiritualisierung des Ganzen. Der Hohepriester am Yom Kippur spritzt das Opferblut sozusagen ins Leere hinein, weil er weiß, spirituell ist die Bundeslade noch immer hier bei uns, also auch hier diese Metaphorisierung, dieser Prozess der Spiritualisierung. Oder dann eben weiter im Hebräerbrief, wenn gesagt wird, Christus ist unser Hohepriester. Wenn Sie mich jetzt als Kulturanthropologen, Psychotherapeuten irgendwie fragen, braucht der Mensch Sühneriten, braucht der Mensch Opfer, wenn Sie das jetzt so nennen wollen, dann würde ich sagen, es ist etwas sehr, sehr Wichtiges für den Menschen, ganz einfach auch aus seinen archetypischen Gegebenheiten zu sagen, wenn ich spüre, dass in meinem Leben etwas in Schieflage ist, dass etwas nicht in Ordnung ist, wie leiste ich Sühne, wie leiste ich Abbitte? In meiner Ausbildungsgruppe als Psychotherapeut war es für mich sehr faszinierend, dass meine Kolleginnen, ich war der einzige Mann in der ganzen Ausbildungsgruppe, dass meine Kolleginnen dann auch thematisiert haben, wie gehen wir um in der Psychotherapie mit Sünde und mit Schuld. Wie thematisieren wir so etwas? Und die Psychotherapie lehrt eigentlich, du musst lernen, mit der verantworteten Schuld selber fertig zu werden. Der Psychotherapeut lehrt den Klienten das Annehmen, die Resilienz gegenüber den Herausforderungen, aber er kann keine Vergebung zusprechen. Nicht? Und dieser Prozess, Vergebung zuzusprechen, ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles. Es gibt dann so Ersatzhandlungen in der Psychotherapie, dass man sagt, okay, deine Frau ist vielleicht gestorben und du hast keine Möglichkeit gehabt, dich mit ihr zu versöhnen. Und das belastet dich. Was machst du denn? Schreibst auf ein Blatt Papier, verbrenne es und schicke es ihr sozusagen in den Himmel, in den Kosmos irgendwie nach. Oder schreibst auf ein Blatt Papier, zerreißt es und spülst im Klo hinunter, schickst in die Unterwelt sozusagen. Nicht? Also unterschiedliche Möglichkeiten, aber einen Ritus zur Sühne zu haben, glaube ich, ist doch auch etwas ganz etwas Wichtiges. Ist die Eucharistie jetzt eine Mahlfeier oder ist es eine Opferfeier? Es ist beides zugleich. Im Alten Testament geht das ineinander. Ein Opfermahl für Gott bedeutet ja, einen Teil des Tieres, des Opfertieres, hat man am Altar verbrannt, darauf steigt auf zu Gott. Das ist die Art und Weise, wie Gott seinen Teil isst. Und ich sitze mit meiner Familie sozusagen danach im Tempelrestaurant, im Tempelbezirk, wo Räume dafür vorgesehen gewesen sind und esse das Ganze. Ich esse also gemeinsam mit Gott, das ist Tischgemeinschaft mit Gott. Das ist genau das, was wir in der Eucharistie heute feiern. Also Gott ist unser liebender Vater, der uns um seinen Tisch versammelt und dadurch werden wir untereinander Brüder und Schwestern. Und damit bin ich jetzt auch gerade bei der einen Stunde. Diese hohe Kompetenz, die wir hier aus Brüdern und Schwestern haben, weil wir von Gott sozusagen dazu gemacht worden sind, führt letztendlich dazu, und damit schließt sich der Kreis, dass wir alle die gleiche Würde haben. Diese unveräußerliche Würde, Söhne und Töchter Gottes zu sein, Brüder und Schwestern untereinander zu sein, muss letztendlich dazu führen, dass jede einzelne Stimme wichtig ist und jede und jeder einzelne von uns hier an der Kirche mitbestimmen darf. Einige von Ihnen wissen es schon, ich gebe einmal im Monat einen Gottesdienst, kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache, bevor ich fertig bin. Town and Gown habe ich es genannt, also der Studentenrock und die Stadtgemeinschaft für meine Studierenden, wie auch für ein interessiertes akademisches Publikum in der Ruprechtskirche im schönen romanischen Ambiente um 18 Uhr, der erste Sonntag im Monat ist das immer. Wenn Sie Interesse dazu haben, schicken Sie mir gerne eine kleine E-Mail. Sie finden mich Markus Thiewald im Internet. Ich freue mich immer, wenn hier eine kleine Gemeinde zustande kommt. Dankeschön.
Das macht uns mehr schön.
Ja. Dann trinke ich ihn auch.
Ist ja kalt geworden. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein ganz ein anderer Blickwinkel, den wir bis jetzt gehabt haben in Bezug auf dieses Thema. Vieles an Strukturen, wenn ich das so vergleiche mit den Vorträgen, die wir früher gehört haben, war auch viel die Rede davon, dass Strukturen allein eben nicht genügen, sondern dass vieles eben passieren muss, was Menschen anspricht, sie wieder begeistert und neugierig macht. Meine Frage, wie sehen Sie das?
Ja, gerne. Ja, es ist interessant, in den Diskussionen um synodalen Prozess, synodalen Weg wird immer wieder gesagt, in erster Linie doch bitte schon Spiritualität und nicht nur auf Strukturen zu schauen. Ich glaube, beides gehört zusammen. Ich kann das eine nicht vom anderen trennen. Ich sage immer ein wenig launig. Jesus hat ja auch gesagt, neuer Wein in neue Schläuche. Damit spricht er auch über die Schläuche und nicht nur über den Wein. Das wäre wieder sozusagen Max Weber. Wo fülle ich denn den Wein ein? Ich brauche ja auch Strukturen, die das Ganze tragen, die das Ganze halten, die es weiterführen. Und wenn die Strukturen schon so abstoßend sind, dass keine Leute zu uns kommen wollen, habe ich jetzt ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die hoch engagiert ist, aber die sagt, ich gehe jetzt zur altkatholischen Kirche, weil ich möchte Diakonin werden. Und ich mache jetzt die Ausbildung in der katholischen Kirche, kriege ich es eben ganz einfach nicht. Ne? Dann muss man sagen, naja, Spiritualität ist auch eine Frage der Strukturen. Im optimalen Fall sollte ja die Spiritualität am Ende Strukturen schaffen. Und die Strukturen manches Mal auch, also auch die äußere Form, prägt natürlich auch unser Beisammensein. Wenn ich in einem schönen Raum gediegen bin, wie hier beispielsweise, wo man sich wohlfühlen kann, ist das etwas anderes, als wenn ich irgendwo lieblos nicht empfangen werde oder irgendwo kein entsprechendes Klima sozusagen da ist. Also beides muss zusammenhängen. Stimmt natürlich, das ist etwas, was mich tatsächlich auch ein bisschen am deutschen synodalen Weg stört, dass die massive Verbissenheit, die es hier irgendwie gibt, nicht? Pressure Group sozusagen. Ich kann schon die Ungeduld verstehen und die teile ich tatsächlich auch. Aber manches Mal ist doch auch ein bisschen Tuchfüllung notwendig. Und eines hat Franziskus schon noch recht, nicht? Also wenn wir von heute auf gleich Demokratie in der Kirche einführen würden und dann demokratisch abstimmen würden, die Reformvorschläge im deutschen synodalen Weg würden keine Mehrheit zurzeit in der Weltkirche finden, weil es ganz einfach ein Prozess ist, wo man ganz einfach sagen muss, ja auch in Afrika, die waren früher sehr, sehr liberal und sehr, sehr aufgeschlossen. Unter dem Pontifikat Johannes Paul II. Sind doch sehr, sehr konservative Bischöfe hier ernannt worden. Da wird es auch eine Zeit lang brauchen, bis sich das auch wieder ein bisschen auswächst. Johannes Paul II. War für die Außenpolitik der Kirche großartig, aber für die Innenpolitik ist alles auf Stunde Null zurückgedreht worden und der Weg der Reformen zurückgefahren worden. Und darunter leidet die Kirche schon.
Haben Sie die Frage?
Ja, ich würde gerne ein bisschen wollen, dass man das kapieren kann jetzt in
Westen. Ja, gerne. Ja, mit einer Herzlichkeit.
Ich habe hier auch viel hier, wenn ich das vergrößere, dann soll ich es verboten machen.
Ich glaube, das ist immer gelesen, aber ich habe immer gedacht, das ist nur für Studenten.
Ich freue mich sehr, wenn Sie kommen. Sie sind herzlich willkommen. Nein, es ist wirklich ganz, ganz bunt durchgemischt. Es ist mir wichtig gewesen, nicht nur deswegen wichtig, weil ich sage, die Universität soll auch ein bisschen in die Stadt hineinwirken, deswegen auch mit der Ruprechtskirche. Pater Georg Traulig hat das ja früher auch hier, diese Gottesdienste in der Krypta der Schottenkirche gemacht, die jetzt legitimerweise natürlich auch für die Benediktiner am Sonntagabend belegt ist. Deswegen bin ich in die Ruprechtskirche hier gegangen. Aber es ist mir tatsächlich ein großes Anliegen zu sagen, es soll nicht nur sozusagen die kleine Gruppierung von Studierenden sein, es entlastet auch die Studierenden, wenn sie sagen, wenn ich mal nicht kommen muss, dann sitzen halt, wenn es mitten in der Ferienzeit ist, eben nicht nur 10 oder 20 Leute drinnen, sondern dann wird die Kirche schön.
Gibt es Fragen? Bitte.
Ich hätte noch eine Frage zum Zensusfriede. Gibt es irgendwelche Überlegungen von der Amtskirche, wie man sowas jetzt quantitativ oder qualitativ nicht umfangen kann? Ja, moderne Methoden zum Beispiel, wie es ja in der Demokratie oder sonst wo ist.
Leider nicht. Das ist ganz einfach so stehen geblieben hier. Also das Zweite Vatikanische Konzil hatte sich angelegen sein lassen, nachdem das Erste Vatikanum ja die zentrale Entscheidungsgewalt des Papstes gestärkt hat und gesagt hat, ganz zentralistisch, straff durchorganisiert, ist in meinem Vortrag so ein bisschen rausgekommen, die Angst vor dem Modernismus, die Kirche muss als straff durchkomponierte Gemeinde hier den Beschuss standhalten, des Modernismus sozusagen sich verschanzen da in dieser Burg, öffnet sich das Zweite Vatikanische Konzil und setzt hier als Gegenschwerpunkt, versucht sozusagen diese Amtsgewalt des Papstes dadurch auszugleichen oder zu mindern, indem gesagt wird, alle haben ja auch Teil an diesem gemeinsamen Lehramt. Das ist natürlich ein bisschen eine Verheißung, weil das alle Gläubigen immer alles ganz hundertprozentig, das wird es wahrscheinlich nie geben. Also wenn man boswillig sein wollte, könnte man sagen, man hat hier was versprochen, wo man gewusst hat, das tritt eh nie ein. Das wollten die Konzilsväter natürlich nicht. Aber für Franziskus ist das schon auch so eine Begründung, etwa die belgische Bischofskommission, die sich sehr einig ist, in einem sehr, sehr offenen und liberalen Weg. Und bei den Deutschen eben nicht der Fall. Und Franziskus hat gesagt, wenn ihr euch einig seid, dann tut und dann macht. Aber wenn Streit unter euch gibt, dann bremse ich lieber ein bisschen. Also sozusagen, es soll friktionsfrei gehen. Ist natürlich die Frage, wie schaut es denn aus mit Streitkultur? Das gehört ja zu einer Demokratie auch dazu, dass unterschiedliche Gruppierungen aufeinanderprallen dürfen und können und die Meinungen auch austauschen. Demokratiewürdig wäre eigentlich auch, dass die unterlegene Gruppierung auch als starke Opposition sozusagen vertreten sein darf. Aber wie gesagt, es gibt dafür keinen Erzwingungsmechanismus oder keinen Einforderungsmechanismus. Es ist so stehen geblieben. Wir wissen dann ja bei den Päpsten, also Paul II. Hat das Konzil dann eben weitergeführt, war von seiner Grundstruktur her vielleicht auch ein bisschen ängstlich und hat dann auch Ängste gehabt, etwa beispielsweise mit der Frage künstlicher Verhütungsmittel und dergleichen mehr. Also da wird schon ein bisschen vom Momentum der Reformen, von dieser Dynamik hinausgenommen und zurückgedreht und dann Johannes Paul I. eben nur ganz kurz regiert und Johannes Paul II., der schon für polnische Verhältnisse sehr, sehr liberal gewesen ist, aber für die Weltkirche doch eben hier doch einiges wieder zurückgefahren hat und der Konzilsminderheit, der unterlegenen Konzilsminderheit hier eine Stimme gegeben hat, die dann zur dominierenden Gruppierung der gesamten Kirche geworden ist. Und dadurch sind diese Ideen eigentlich so stecken geblieben. Und sie sind aber auch da. Und man sieht ganz einfach, es ist ganz einfach jetzt ein Ringen, wie gehen wir jetzt weiter. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass stockkonservative Kreise in der Kirche eigentlich auch gar keine Theologie haben. Man könnte ja hier sagen, mit solchen Gründen, mit solchen Argumenten kann man das doch gut anargumentieren. Aber es ist nur die Angst da, es könnte zu schnell gehen, es könnte sich überhaupt etwas verändern und lieber gar nichts machen. Nicht? Und da wird auch gar nicht mehr theologisch argumentiert. Interessanterweise die Gruppierungen, die vorher die Treue zum Papst, die Treue zum Petrusdienst eingefordert haben, sind jetzt diejenigen, die Franziskus am allermeisten kritisieren und sagen, nein, wir müssen dem vom Glauben, vom rechten Glauben abgefallenen Petrus keine Gefolgschaft mehr leisten. Wir müssen ihn hier kritisieren.
Aber
ja, ganz genau.
Sarah, ja.
Ja.
Oder hat nicht einmal noch angefangen? Also ich finde es ein bisschen schade. Also Paulus schreibt ja im Römerbrief über die Starken und die Schwachen. Und er sagt ja, die Starken sollen auch Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Aber jetzt gibt es natürlich die Schwachen, die eigentlich Starken sind und die jetzt tonangebend sind letztendlich, weil sie sagen, also die Starken sind diejenigen bei Paulus, die Reformen wollen, die sagen, wir brauchen das alles nicht so eng zu sehen, und Paulus sagt, sie sind stark, weil sie nicht so ängstlich sein müssen, an diesen Sachen hier festzuhalten. Und im Moment haben wir eigentlich eine Umkehr dieser Verhältnisse. Und eigentlich ist es de facto
eine verlauter Demokratisierung, vergisst man oft, worum es wirklich geht. Ich meine, man wird bald niemanden mehr haben, den man, ich weiß nicht, verwalten oder betreuen muss, wenn man vergisst, was wirklich geht. Das ist schon ein Problem im Moment, dass man, wenn man diesen Strukturreformen vergisst, wofür Hilfe da ist. Ne?
Da könnte man jetzt die Diskussion beginnen, ja, wofür ist denn Kirche wirklich war da? Nicht?
Ja, es geht auch um den Einzelnen. Es geht darum, dass die Kirche dafür da ist, dem Einzelnen zu helfen, quasi in die Dinge zu kommen, wenn man das geht aber verloren, wenn man nur denkt, ich darf der jetzt das nicht und so.
Ja, also Sie haben natürlich recht, das ist auch immer die Frage, also die spirituelle Komponente, wie gesagt, manche sagen, ich fühle mich halt von einer Kirche abgestoßen, wo ich kein Mitspracherecht habe.
Aber das hängt natürlich auch von den Dingen ab, die die Leute betreuen. Die erlebe ich Kirche.
Natürlich, ich habe jetzt
das also... Nicht als Struktur in erster Linie, als normaler...
Wenn Sie einen guten Geistlichen haben, der zulässt und der möglich macht, wenn Sie einen Geistlichen haben, ich habe jetzt also die Gruppierung, die da bei mir Gitarre spielt, eine Familie, die das wunderschön machen, die sind aus ihrer Kirche vertrieben, mehr oder weniger vom Pfarrer vertrieben worden. Wo es dann vom Erzbischof gewünscht einen Schlichtungsprozess gegeben hat, wo der Pfarrer alles verweigert hat und am Ende dann gesagt worden ist, gut, er hat dort alles verweigert, vertragt sich trotzdem mit ihm nicht. Und wo die Leute dann sagen, wir müssen jetzt psychotherapeutische Dings um das alles, weil der mit Gericht und mit allem gedroht hat und früher waren Osternachtsfeier, es sind Trauben von Massen vor der Kirche noch gestanden, jetzt sitzen 15 Leute in der Kirche drinnen, nicht? Das ist dann auch...
Das ist auch natürlich, das ist eine tragische Frage. Ich wollte mal fragen, ob Sie noch was nachher zum Gerecht leben, ob das wirklich die Sorgen sind, die wir haben. Also, ich meine... Ich höre auch nicht selber rein auf die Kirche hinaus. Und es ist mir vollkommen wurscht letzten Endes, ob ich dieses so oder anders erkläre. Es geht ja, wie gestern Abend, in diesem Moment, wenn ich dachte, das ist auch der Fall gewesen. Also die Geschichte die jetzt politisch gegangen ist, wo sie alle Haare aufhängen. Ja? Aber letzten Endes, das, was ich so fürchterlich finde, ist dieses Zerfallen in zwei oder drei Richtungen. Die eine sind nur für die Spiritualität, die anderen sind die anderen sind nur für die deutsche Synode, das Frauen ans Amt. Nicht weil ich sehr viel aufhau, aber das ist mir nicht unsere Sorgen. Glaube ich. Weil letzten Endes kommt es etwas anderes an. Es kommt darauf an, dass ich, dass das Einzelne als Kind lebt und für andere da ist. Aber, ob ich das jetzt auch aussage, oder man muss das nicht wissen. Aber das sind nicht eigentlich die Sorgen, die wir haben, wenn wir uns anschauen, wie die Situation der Kirche in Deutschland ist. Ich meine, das so reduziert auf bald gleich 10% oder 20%. Also kann das nicht unsere wirkliche Sorge sein. Davon bleiben in die übrigen 80. Ja? Also wenn ich mich da verweise in Strukturen und in Beweise aus der Bibel und die was nicht, gut und schön, keine Theologie, aber das sind nicht die Fragen, die wir brauchen. Ich meine, ich will die Kirche einfach überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist das eigentliche Problem. Und dann denke ich mir, dann werden wir uns so anhören, theologisch mal so oder so, und dann.
Also dazu, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu, Frau Sottrifer, dass mir die größte Sorge nicht nur in der Kirche, sondern auch in unserer politischen Situation das Auseinanderklaffen der Gesellschaft macht. Also vor Corona und vor dem Ukraine-Krieg bin ich eigentlich der Meinung gewesen, dass unter optimalen Bedingungen Menschen doch auch soziale Wesen sind, die aufeinander zugehen, die füreinander Sorge tragen, auch wenn es immer wieder Ausreißer gibt. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass unsere Gesellschaft hier zerbröselt. Und das macht mir wirklich ganz, ganz große Ängste.
Nicht vorhanden, sondern letzten Endes die pastorale Betreuung der Menschen. Ich brauche nur schauen, wie sie in den Klöstern ausschaut. Wir brauchen schauen, wie die letzten Zustände gibt immer Ausnahmen. Und es gibt immer ganz manchmal großartige Leute, aber.
Also ich ist, aber es ist natürlich auch, und die Frage, welche Punkte gehören oder sollen diskutiert werden. Also ich habe vorher schon auch gesagt, Pressure Groups halte ich immer irgendwie für schlecht, die mit Gewalt irgendetwas durchsetzen wollen, das funktioniert ohnehin nicht. Es muss einen möglichst breiten Konsens geben. Da ist Franziskus zuzustimmen, dass Demokratie eben nicht nur Abstimmen bedeutet, sondern auch Leute auf einen Weg des Wachstums sozusagen mitzunehmen. Umgekehrterweise die Fragen, auch jetzt mit meinen jungen Studierenden, wo ich dann eben sehe, Genderfragen beschäftigen doch auch sehr. Nicht? Also die sind doch auch sehr stark in der jungen Generation. Es ist sie verunsichern natürlich.
Es ist nicht so, dass es sozusagen durch diese Propagierung der Genderphilosophie. Die Kinder, die Jugendlichen, werden vollkommen verunsichert. Schauen Sie sich mal die Burschen an. Die wissen das nicht, bin ich ein Mann oder bin ich ein Weib. Und das ist ja umgekehrt genauso.
Noch drei Worte, du meinst, Lara, bitte.
Er lässt sich nicht unterkriegen und schreibt weiter und fordert das weiter und stellt die Frau, stellen wir das nicht in der Kirche auf, aber er wird von hoch
überhaupt gelegt. Die neueste Entwicklung ist, dass er jetzt doch dekan werden darf. Also,
das ist es schon.
Ja, ja.
Das hätte es uns auch genug zu tun, wir würden das alles einmal in der Kirche reden würden.
Das ist Martin Lindner. Martin Lindner. Moraltheologie aus Brixen.
Moraltheologie aus Brixen.
Ja,
da waren noch
Frauen.